Zum Verbot von links unten in die Media. Ich gestehe, dass ich damals, als links unten in die Media verboten wurde, dem Vorgang nicht so viel Beachtung geschenkt habe. Was auch damit zu tun hat, dass die Gegenseite ständig Klassenkampf gegen uns führt. Bei dem permanenten Trommelfeuer der Zumutungen hat man einfach nicht die Zeit, um auf alles und jedes adäquat zu reagieren. Letzte Woche habe ich in der Sendung ein Interview ausgestrahlt, das Radio Korax in Halle mit dem freien Journalisten Henrich Merker geführt hat. Anlass war eine rezente Demonstration gegen das Verbot, die leider teilweise gewalttätig abgelaufen war. Die Plattform links unten in die Media sei ein strömungsübergreifendes linkes Pressemedium. Die offene Publikationspraxis ist durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit geschützt, hieß es im Aufruf der Initiative für Pressefreiheit. Das Verbot über das Vereinsrecht war ein politischer Akt, eine Geste der versuchten Einschüchterung gegen die politische Linke an sich. Soweit der Aufruf. Das stimmt leider. Links unten in die Media war im August 2017 durch eine Verfügung des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière, CDU, per Vereinsrecht verboten worden. 5 Beschuldigte aus Freiburg klagen dagegen. Sie argumentieren, dass es sich bei dem Portal um Bürgerjournalismus handle, der unter das Telemediengesetz falle. Das Bundesverwaltungsgericht soll nun entscheiden, ob ein Verbot nach Vereinsrecht zulässig ist. Wäre das nämlich möglich, so hieß es in der Konsequenz, dass nur kommerzielle Medien das Recht auf Pressefreiheit hätten, und zwar im Rahmen ihres Verwertungsrechts auf ihr Kapital und ihr Eigentum. Und das, obwohl die Pressefreiheit Verfassungsrang hat, während der Kapitalismus als Wirtschaftssystem mit keinem Wort im Grundgesetz erwähnt wird. Wäre das nicht merkwürdig, wenn man eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH gründen müsste, um in den Genuss der Meinungs- oder Pressefreiheit zu kommen? Logischer wäre es dann eigentlich, den Kapitalismus von jeglicher Kritik freizustellen, ähnlich wie man das früher mit den Blasphemie- und Majestätsbeleidigungsparagraphen gemacht hat. Zugleich könnte man vielleicht an eine aktive Verpflichtung denken, tägliche Ergebenheitsadressen an die Parteien der Bundesregierung abzugeben. Ist nur so eine Idee von mir. Die linksradikale Internetplattform links unten in die Media bleibt nun verboten. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht am vergangenen Mittwochabend in Leipzig. Es wies Klagen des mutmaßlichen Betreiberteams gegen das Verbot ab. Links unten in die Media sei eine Vereinigung gewesen, die sich 2008 zum Zwecke gebildet habe, eine linke Gegenöffentlichkeit zu schaffen, sagte der Vorsitzende Richter des 6. Senats Ingo Kraft in der Urteilsbegründung. Ob alle Verbotsgründe, die das Bundesinnenministerium für das Verbot angeführt hatte, korrekt waren, überprüfte das Gericht allerdings nicht. Entscheidend dafür war, dass sich die Kläger nicht als Mitglieder des vermeintlichen Vereins bekannten. Zur Anfechtung eines solchen Verbots sei regelmäßig nur die Vereinigung befugt, sagte Kraft. 4 Männer und eine Frau klagten als Einzelpersonen. Ihnen waren vom Bundesinnenministerium 2017 als mutmaßlichen Mitgliedern des Betreiberteams die Verbotsverfügungen zugestellt worden. Einen Verein hätten sie allerdings nicht gebildet, hieß es von ihren Anwälten. Als solche seien sie lediglich vom Innenministerium konstruiert worden. Dass der Verein nicht geklagt hat, beruht nicht darauf, dass er es nicht konnte, sondern dass er es nicht wollte, sagte dagegen Wolfgang Roth, der vor Gericht das Bundesinnenministerium vertrat. Diese kafkaeske Positionsmeldung entspricht durchaus dem, was man früher als stalinistische Logik zu bezeichnen pflegte, nachdem ein Ankläger in einem der Moskauer Schauprozesse der 30er Jahre die Tatsache, dass es keine belastenden Beweise gegen einen Angeklagten gab, dies als schlüssigen Beweis für seinen perfiden Verrat bezeichnete, denn wenn der Angeklagte unschuldig sei, wieso habe er es denn nötig, die Beweise für seine Schuld zu vernichten? Thomas de Maizière hatte das Verbot von links unten in die Media im August 2017 als Reaktion auf die gewalttätigen Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg verfügt und die Plattform als bedeutendste Seite für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland bezeichnet. Auf die Verfügung hin waren ein autonomes Kulturzentrum sowie die Privatwohnungen von 5 Personen in Freiburg durchsucht worden. Es gibt in diesem gesamten Themenkomplex eine ganze Reihe von weiteren Fragen. Eine lautet: Was ist ein Aufruf zur Gewalt? Muss man etwa sagen, schmeiße dieses oder jenes Fenster ein, oder reicht es schon zu sagen, dass man menschlich verstehen kann, wenn Leute so wütend sind, dass sie Fenster einschmeißen? In den 70er Jahren war das Letztere tatsächlich schon eine Straftat. Sie nannte sich Befürwortung von Gewalt, galt aber ausdrücklich nur für fortschrittliche Menschen. Dabei gibt es eine lange Vorgeschichte der rechten Hetze in den deutschen Medien. Eine Hetze, die durchaus zu Gewalttaten geführt hat. Für die Protagonisten der Studentenrebellion stand fest, dass Josef Bachmann, der das Attentat auf Rudi Dutschke verübte, von der Bild-Zeitung aufgestachelt worden war. Während Hans Magnus Enzensberg im Kursbuch sarkastisch fragte, warum wird Bachmann erst mobil gemacht, dann festgenommen, erst vorgeschickt, dann abserviert, benannte Wolf Biermann in seinem Moritat 3 Kugeln auf Rudi Dutschke, den Hauptschuldigen. Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Die Bild-Zeitung nannte die protestierenden Studenten Politgammler und Wirrköpfe und machte sich in Kommentaren über den Wanderzirkus der Revolution lustig. Der BZ war nach dem Tod von Benno ohne Sorg am 2. Juni 1967 die hämische Zeile: Wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen, eingefallen. Da brach sich etwas Bahn, was damals gesundes Volksempfinden genannt wurde. Spitzfindige Juristen mögen argumentieren, die seien alles keine direkten Aufrufe zur Gewalt. Und das stimmt natürlich auch. Es ist so, wie damals König Heinrich II. Von England den Mordern den Erzbischof von Canterbury Thomas Becket befahl. Was er sagte war: Kann keiner mich von diesem turbulenten Priester befreien? Die 4 Ritter, alles Männer des Schwertes und der Gewalt, die seine Worte hörten, haben den Wink schon verstanden, wie er gemeint war, und haben dann Becket in seiner eigenen Kathedrale abgeschlachtet. In einem bayerischen Bierzelt 1978 hat Franz Josef Strauß fortschrittliche Intellektuelle und Schriftsteller als Ratten und Schmeißfliegen bezeichnet. Sicher formaljuristisch auch kein Gewaltaufruf. Aber was macht der biedere deutsche Hausbesitzer, wenn sein Häusler einen Ungezieferbefall hat? Er ruft nach dem Schädlingsbekämpfungsdienst, der mitunter auch Giftgas einsetzt, oft sogar Zyklon B, das Gas, das die Nazis im Holocaust bevorzugt einsetzte. Sollen wir wirklich glauben, dass ein hochintelligenter und gebildeter Politiker wie Strauß die Suggestivkraft seiner Metapher nicht erkannt haben soll? Natürlich nicht. Genau wie Weiland, König Heinrich von England, hat Strauß selbstredend gewusst, was er hier durch die Blume sagte. Komischerweise unternimmt die Staatsgewalt hierzulande nie etwas gegen solche Äußerungen von rechts. Es gilt ja schließlich die Presse- und Meinungsfreiheit. Was auch stimmt und übrigens meine volle Zustimmung findet. Die Gegenseite hat das Recht, so zu reden, wie sie das tut, und sie soll dieses Recht gerne behalten. Aber es muss gleiches Recht für alle gelten. Eine Demokratie kann nicht tolerieren, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Ein Standard wird auf das eine politische Lager angewendet, ein anderer Standard gilt für das andere Lager. Das hält keine Demokratie auf die Dauer aus.